Das ist mir alles ein Rätsel. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Der 21-Jährige guckt mich fragend an. Warum muss er das mitmachen? Hat er nicht alles richtig gemacht? Auf einen Schlag fühlt sich jetzt alles anders an oder sogar irgendwie auch falsch. Er hatte sich so auf seine erfolgreiche Abschlussprüfung gefreut und jetzt liegt er nach einem Autounfall wie ein Häuflein Elend im Krankenhaus und fragt sich, was ist das nur für ein Gott? Und schließt verschämt seine Augen und flüstert, ist er eigentlich wirklich für mich da? Was hat mein Schicksal mit diesem liebenden Gott zu tun? Ich schweige erst und ich sage ihm dann, wir verstehen vieles in unserem Leben erst später, wenn wir es überhaupt verstehen werden, und manches bleibt ein Geheimnis. Ich will euch von Henrik Mandelbaum erzählen. Er war im gleichen Alter wie dieser junge Mann, voller Hoffnung, voller Pläne. Henrik Mandelbaum, ein polnischer Jude, ist im Alter von 21 Jahren inhaftiert worden. Er war aus dem Ghetto Sosnowitz geflohen, verraten worden und wurde am 22. April 1944 nach Birkenau deportiert. Mandelbaum ist im Gegensatz zu der Mehrzahl der mit ihm zusammen eingelieferten Juden nicht sofort ermordet worden, weil er als Arbeiter in den Krematorien eingesetzt werden sollte. Da ist er dann gezwungen worden, die Leichen in das Krematorium oder in den Verbrennungskrumm hineinzutragen. Er selbst hat überlebt und ist am 17. Juni 2008 in seiner Heimat gestorben. Kurz vor seinem 83. Geburtstag wird er interviewt, als er in den Ruinen von dem Krematorium 2 in Auschwitz-Birkenau steht. Leben, ich wollte leben, ruft Mandelbaum. Gleichzeitig laufen ihm die Tränen runter. Verstehen kann er das nicht, aber er hat darüber seinen Glauben an Gott nicht verloren. Er weiß, dass es Grenzen des Verstehens gibt. Er spricht von dem Geheimnis Gottes. Er sagt, es ist nicht meine Aufgabe, Gott hierfür zu rechtfertigen. Nur Gott kann etwas beantworten, was er hat geschehen lassen. Unsere Empörung, unsere unablässige Frage an Gott, was sich ereignet hat, dies für sich ist eine Bestätigung unseres Glaubens an ihn und unseren Glauben an seine Güte. Denn wenn wir diesen Glauben nicht besitzen würden, was ist er dann? Was ist es dann, worüber wir uns empören? Das blinde Schicksal? Die willkürliche Anordnung von Atomen, die das Universum bilden? Es ist nur, weil wir an Gott glauben, weil wir überzeugt sind, dass es richtig und falsch gibt und dass das Richtige siegen muss und zum Schluss auch siegen wird. Warum erzähle ich euch von Henrik Mandelbaum? Weil auch wir als fromme Menschen ja unser Schicksal allzu häufig rein individualistisch deuten. Wir drehen uns nur um uns selbst. Irgendwie gibt es häufig in unserer Welt nur uns und den lieben Gott. Aber wir haben eben auch eine Geschichte. Und wir sind eingebunden in die Geschichte Gottes mit dieser Welt. Und dabei sind wir auch eingebunden in die Geschichte Gottes mit seinem geliebten Volk der Juden. Durch Gottes Weg mit seinem auserwählten Volk können wir eine Hilfestellung kriegen, wie wir mit den Rätseln und mit den Fragezeichen in unserem Leben besser umgehen können. Aber Achtung, hier geht es halt nicht um plumpe Einsichten, auf die man beim näheren Nachdenken sowieso gekommen wäre. Nein, hier geht es um ein Mysterium, hier geht es um ein Geheimnis. Wir haben praktisch eine Schicksalsgemeinschaft mit Israel. Und wir wollen uns heute Morgen fragen, wie wir unsere persönliche Geschichte im Licht dieser Aussagen der Bibel besser deuten können. Und vielleicht ist dieser Gedanke einigen von euch völlig fremd. Was habe ich denn mit Israel, mit diesem Volk der Juden zu tun? Wichtig für dich als Christ ist zu wissen, dass in der Bibel im ersten Teil, das Alte Testament, hauptsächlich die Geschichte von Israel ja erzählt. Und wichtig ist zu wissen, dass Jesus ein Jude war und dass er nicht nur im Alten Testament so heißt, sondern auch im Neuen Testament, Johannes 4, ihr wisst ja nicht einmal, wer der ist, den ihr anbetet. Wir aber wissen, zu wem wir beten, denn das Heil der Welt kommt von den Juden. Wir können uns also als Jesus-Nachfolger gar nicht abwenden und diese Geschichte mit uns ignorieren. Und ich glaube ganz fest, dass wir sehr viel Gutes von Gottes Geschichte mit seinem geliebten Volk der Juden lernen können. Bis dahin, dass wir unser ganz persönliches Schicksal, das ja häufig auch voller Fragezeichen ist, ganz neu deuten können. Also, wir Christen haben allen Grund, uns zu fragen, was unsere Lebensgeschichte mit der Geschichte der Juden zu tun hat, oder? Und wenn du kein Christ bist, dann checkst du, dass mit Israel irgendwie muss es was Besonderes auf sich haben. Jahrhunderte immer wieder Judenhass, immer wieder Antisemitismus. Deutsche, die eigentlich von dem Gedanken des Humanismus geprägt sind, richten auf einmal einen Holocaust an, also das heißt ja Massenvernichtung, völlig verbrannt heißt das übersetzt, seit über einem Jahr Krieg in Israel. Und wir hören auf den alttestamentlichen Propheten Sacharja, so liegt der Gedanke nahe, dass Gott sogar sehr empfindlich darauf reagiert, wenn sein Volk angegriffen wird. Da steht in Kapitel 2, Vers 12, er, also Gott, sagt, wer sich an euch Israeliten vergreift, der verletzt, was mir am kostbarsten ist. Israel wird ja häufig als Zeiger an der Weltuhr gesehen. Nein, tatsächlich, die Juden sind nicht ein Volk unter anderen. Die Juden sind tatsächlich Gottes auserwähltes Volk und leben in dem erst 76 Jahre alten Staat Israel. Krass, dass Gott tatsächlich sein Volk nach fast 2000 Jahren wieder zurück in sein Land bringt. Man wird also die Geschichte der Welt nicht verstehen, wenn man nicht die Geschichte mit Israel kennt. Man wird auch die Geschichte der Christen nicht verstehen, wenn man nicht die Geschichte Gottes mit seinem Volk der Juden versteht und oder missachtet. Und es ist schade, dass manche Gemeinden diese Schicksalsgemeinschaft mit Israel bis heute auch ignorieren. Wie hängen wir also mit Israel zusammen? Ich will euch heute einen verhältnismäßig komplizierten und auch komplexen Bibeltext zumuten und mit euch darüber nachdenken. Und wir finden den Bibeltext im zweiten Teil der Bibel im Neuen Testament und dort in dem Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Rom. Dort widmet er ganze drei Kapitel dieser Frage und ich lese euch aus den Kapiteln den zusammenfassenden Schlussbericht, in dem es mit diesem Geheimnis oder mit diesem geheimnisvollen Plan Gottes, in dem er uns damit bekannt macht. Ab Vers 22. Zweierlei sollt ihr daran erkennen, Gottes Güte und seine Strenge. Gottes Strenge seht ihr an denen, die ihm untreu geworden sind. Seine Güte aber gilt euch, wenn ihr euch immer auf sie verlasst, sonst werden auch wie ihr für jene Zweige herausgebrochen. Umgekehrt werden alle aus dem Volk Israel wieder eingefropft, wenn sie den Glauben nicht länger ablehnen. Gott hat sehr wohl die Macht dazu. Immerhin hat er euch als Zweige eines wilden Ölbaums, dem edlen Ölbaum, aufgefropft, was sonst niemand tun würde. Wie viel mehr wird Gott bereit sein, die Juden als die herausgebrochenen Zweige wieder auf den Ölbaum zu pflanzen, auf dem sie ursprünglich gehörten? Damit ihr das nicht falsch versteht und auf die Juden herabseht, liebe Brüder und Schwestern, möchte ich euch ein Geheimnis anvertrauen. Ein Teil des jüdischen Volkes ist verhärtet und verschlossen für die rettende Botschaft. Aber das wird nur so lange dauern, bis die volle Anzahl von Menschen aus anderen Völkern den Weg zu Christus gefunden hat. Wenn das geschehen ist, wird ganz Israel gerettet, so wie es in der Heiligen Schrift heißt, aus Zion wird der Retter kommen. Er wird die Nachkommen Jakobs von ihrer Gottlosigkeit befreien. Und das ist der Bund, den ich, der Herr, mit ihnen schließe. Ich werde ihnen ihre Sünden vergeben. Indem sie die rettende Botschaft ablehnen, sind viele Juden zu Feinden Gottes geworden. Aber gerade dadurch wurde für euch der Weg zu Christus frei. Doch Gott hält seine Zusagen. Und weil er ihre Vorfahren erwählt hat, bleiben sie sein geliebtes Volk. Denn Gott fordert weder seine Gaben zurück, noch widerruft er die Zusagen, dass er jemanden auserwählt hat. Früher habt ihr Gott nicht gehorcht, aber weil die Juden Christus ablehnen, hat Gott euch seine Barmherzigkeit erfahren lassen. Jetzt wollen die Juden nicht glauben, dass Gott durch Christus mit jenen Menschen barmherzig ist, obwohl sie es doch an euch sehen. Aber auch sie sollen schließlich Gottes Barmherzigkeit erfahren. Denn Gott hat alle Menschen ihrem Unglauben überlassen, weil er allen seine Barmherzigkeit schenken will. Wie groß ist doch Gott, wie unendlich sein Reichtum, seine Weisheit, wie tief seine Gedanken, wie unbegreiflich für uns seine Entscheidungen und wie undurchdringlich seine Pläne. Denn wer kann Gottes Absichten erkennen oder wer hat ihn je beraten? Wer hat Gott jemals vergeben, dass er nun von ihm zurückfordern könnte? Denn alles kommt von ihm, alles lebt durch ihn, alles vollendet sich in ihm. Ihm gebührt Lob und Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Was können wir von diesem geheimnisvollen Plan lernen? Wir können diese Welt und unser persönliches Schicksal besser deuten. Wir bekommen nicht alle Fragen beantwortet, aber wir werden getröstet, wir werden bewahrt, auch falsche Schlüsse zu ziehen. 3 Aspekte für heute Morgen. Gott ist treu, auch wenn wir untreu sind. Gott ist treu, auch wenn wir untreu sind. Paulus ist innerlich am Ringen. Er ist ein sehr gebildeter Jude und ihm ist glasklar, er gehört zu dem auserwählten Volk Gottes. Und der Weg zur Erlösung und zum Leben, so denken die Juden, hängt mit der Erfüllung des von Gott gegebenen Gesetzes zusammen. In dem Moment aber, als Saulus dem lebendigen Jesus begegnet und er zum Paulus wird, versteht er, dass er gerettet wird durch eine Beziehung zum lebendigen Jesus Christus. Jesus ist von seinem Vater Gott für alle Menschen auf die Erde geschickt worden, aber zuallererst zu Gottes geliebtem Volk Israel. Und Paulus tut das fast körperlich weh, dass sein Volk, dass die Juden den Messias, den Sohn Gottes, nicht anerkennen und ihn kategorisch ablehnen. Das hat den Apostel so umgetrieben, dass er dafür sogar sein ewiges Heil aufgegeben hätte, Römer 9, Vers 3, wenn er diese Einsicht für sein Volk hätte herbeiführen können. Wie krass, oder? Nun stellt sich allerdings die Frage, ob diese Erwählung, dieser alttestamentliche Bund, den Gott, der Vater, Jahwe, damals seinem Volk, der den Juden zugesagt hat, jetzt seine Gültigkeit verloren hat. Hat Gott seinem geliebten Volk Israel sozusagen die Vereinbarung gekündigt und sich aus den anderen Völkern ein neues Volk zusammengestellt? Manche Christen glauben das ja und reden auch ganz easy davon, dass er jetzt alle Christen weltweit das neue Volk Gottes sind. Diese Art der Substitutionstheologie, also Ersatztheologie, ist ganz weit verbreitet. Die Kreuzzüge und vieles mehr, die ja so einen judenfeindlichen Geist, also einen Antisemitismus in sich tragen, kann man sogar in Münster, in Straßburg, in Stein gemeißelt finden. Da stehen durch 2 Frauengestalten symbolisiert die christliche Ekklesia, die Gemeinde Jesu und die jüdische Synagoge unter dem Kreuz von Jesus. Die Ekklesia erkennt glaubensvoll, was hier geschieht, und die jüdische Gemeinde ist abgewandt und versteht nichts. Und ich frage mich, wenn ich das so sehe, wer ist hier eigentlich verblendet? Wie ist das bloß möglich, dass ein so begnadeter Mann wie der Reformator Martin Luther in der Judenfrage so völlig daneben gelegen hat und zum Anstifter antisemitischer Pogrome geworden ist? Er schreibt in seiner Schrift gegen die Juden, und ich verzichte bewusst, das Zitat an der Wand zu zeigen, weil es ist ein Schlag ins Gesicht von Jesus Christus, der ja selbst ein Jude war. Luther schreibt, die Juden sind ein solch verzweifeltes, durchböstes, durchgiftetes Ding, dass sie 1400 Jahre unsere Plage, Pestilenz und alles Unglück gewesen sind und noch sind. Summa, wir haben rechte Teufel an ihnen. Man sollte ihre Synagogen und Schulen mit Feuer anstecken, unserem Herrn und der Christenheit zur Ehre, damit Gott sehe, dass wir Christen seien, ihre Häuser desgleichen zerbrechen und zerstören. Die lutherische Kirche hat sich natürlich von diesen Lehren ihres Gründers inzwischen distanziert, aber trotzdem, der christliche Antisemitismus ist weiter verbreitet, als wir denken. Umso deutlicher, umso klarer müssen wir das hören, dass wir in solches Denken, in solches Handeln nicht mit dem biblischen Wort Gottes deckt und komplett diametral, also entgegengesetzt zu dem steht, was wir hier in unserem Predigttext lesen. Gott hat das Volk der Juden nämlich nicht verworfen, sondern er bleibt bei seiner Erwählung. Es ist und bleibt sein geliebtes Volk. Römer 11, 28 und 29. Im Blick auf ihre Erwählung gilt, sie bleiben die von Gott Geliebten, weil sie die Nachkommen der erwählten Väter sind. Denn Gott nimmt seine Gnadengeschenke nicht zurück und eine einmal ausgesprochene Berufung widerruft er nicht. Ich sage das nochmal ganz klar, Israel ist nach den Aussagen des Alten und Neuen Testamentes von Gott als Bundesvolk erwählt. Eine Verwerfung oder Verstoßung von Israel hat nicht stattgefunden. Gott hat seinen Bund mit Israel nicht gekündigt, sondern durch Verheißung erneuert und in Christus bestätigt. Wir halten also fest, Gottes Treue gilt nach wie vor dem Volk Israel. Denn Paulus redet ja nicht zuallererst über Ungehorsam und Unglauben, sondern er erklärt hier streng theologisch, also von Gott her, eine einmal ausgesprochene Berufung widerruft Gott nicht. Eine ganz wichtige Feststellung für dich und für mich: Gott ist uns also treu, auch wenn wir untreu werden. Selbst wenn wir meinen, Gott zu kündigen, so wendet er seine Liebe nicht von uns ab. 2. Timotheus 2, wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich nicht selbst verleugnen. Mir passiert das immer wieder, dass ich mich von den guten Wegen Gottes abwende, dass ich mein Ding mache und damit auch oft in Schwierigkeiten bringe. Und dann bin ich zusätzlich noch frustriert, dass ich es wieder nicht geschafft habe, mich an Gottes liebevolle Ratschläge an mich zu halten. Ich bekomme dann Zweifel, Worship fällt mir schwerer, mein Glaube ist wie betäubt. Aber genau in diesen Momenten darfst du wissen, dass Gott mit mir weitergeht bis zum Ziel. Übrigens auch mit seiner Gemeinde, über die ich mir manchmal Sorgen mache. Denn wenn ich untreu bin, Gott das halt nicht über sein liebesvolles Herz bringt, auch untreu zu werden. So ist er halt, unser Gott. Denk daran, wenn du anfängst zu zweifeln, wenn du den Eindruck hast, dass Gott deine Hand losgelassen hat. Nein, Gott lässt dich niemals los, wenn er dich einmal aufgenommen hat in sein Reich. Das ist das Erste, was ich aus der Geschichte mit Israel lernen kann und will. Weil wenn es nicht so wäre, müsste Gott seine christliche Kirche schon längst abgeschrieben haben, die immer wieder seine Gebote mit Füßen getreten hat, die in Kreuzzüge gezogen ist, um Menschen die gute Nachricht aufzuzwingen, die so häufig geschwiegen hat zu Unrecht und Gewalttaten, auch hier in Gladenbach. Und wer kann von euch sagen, dass er Gottes Treue verdient hätte? Ich kann das nicht sagen. Und ein zweiter Punkt, den ich aus diesem Bibeltext lerne, ist, Gott kann aus Umwegen Heilswege werden lassen. Also aus Scheiße Gold machen, ne? Übersetzt. Paulus fragt sich hier, ob denn jetzt 1 und 1 nicht mehr 2 ist, weil irgendwie passt diese Treue doch nicht mehr mit unserer Logik zusammen, oder? Ja, stimmt, es ist eben ein Mysterium, es ist ein Geheimnis, wie so vieles, von dem die Bibel uns berichtet. Aber das sind ja genau die Geheimnisse, diese mit der menschlichen Vernunft nicht nachvollziehbaren Zusammenhänge, die unser Leben erschließen. Paulus spricht an mehreren Stellen von solchen Geheimnissen. Da ist zum Beispiel von dem Geheimnis die Rede, dass Jesus am Kreuz für uns alle gestorben ist. Oder von dem Geheimnis, dass durch den Heiligen Geist dieser Christus nun in uns lebt. Wie wollen wir solche Geheimnisse mit den Maßstäben von unserer menschlichen Vernunft überhaupt erfassen? Nein, es ist eine Größe, es ist eine Weisheit, es ist eine Erkenntnis, die sich uns letztendlich nur in der Anbetung erschließt. Aber genau diese Geheimnisse, die sind es ja, die mich durch Feuer und Wasser meines Lebens tragen. Worum geht es da konkret? Paulus spricht davon, dass der Unglaube, also die Verstockung, die Ablehnung von Jesus durch die Juden dazu geführt hat, dass Gott sich nun mit seinem Heilsangebot direkt allen Völkern zuwendet. Wir dürfen also uns auf einmal auch Auserwählte Gottes nennen und uns dazu zählen. Wir sind nun auch Erben dieser Verheißung. Gott hat natürlich immer die ganze Welt im Blick gehabt. Vielleicht wollte er eigentlich, dass das jüdische Volk Jesus als Messias annimmt und dass dann durch dieses messianische Volk auch die anderen Völker in Christus gesegnet werden. Paulus geht hier sogar so weit mit seinen Gedanken, dass dieser Umweg womöglich von Gott selbst initiiert worden ist. Also sprich, Gott hat Israel die Decke vor die Augen gegeben, damit in dieser Zeit das Evangelium zu den anderen Völkern gehen kann. Wie auch immer. Eins ist klar, Gott hat diesen Weg zu uns gesucht und er hat ihn auch gefunden. Wir gehen heute also ganz selbstverständlich davon aus, dass diese Liebe, diese Zuwendung von Gott allen Menschen gleichermaßen gilt. Aber wir übersehen häufig, welches Geschenk und welcher Segen auch dahinter steht. Und auch das zu verstehen ist so wohltuend und kann uns helfen, unser Leben ganz neu zu verstehen, ganz neu zu deuten. Das sind ja häufig nicht gottgewollte Fehlentscheidungen, die unser ganzes Leben auf eine falsche Bahn bringen können. Aber Gott kann trotzdem aus deinen krummen Wegen, die du entschieden hast, noch was Gutes wachsen lassen. So genial ist Gott. Und das heißt natürlich nicht, dass wir möglichst viele krumme Entscheidungen in unserem Leben machen und dann darauf vertrauen, dass Gott schon irgendwie seinen Segen da reingibt. Aber du darfst wissen, wenn du mal falsch abbiegst, dass Gott mit dir mit ganz viel Liebe dir nachgeht, dich aufsucht und mit dir auch bereit ist, so manchen Umweg auch zu gehen. Was für ein liebevoller und geduldiger Papa, oder? Und dass der Gott, der das ganze Universum geschaffen hat, natürlich aus unseren krummen Wegen auch wieder gerade Wege machen kann. Und manchmal sogar aus Umwegen Heilswege macht. Denk mal an den großen König David. Die Bibel verschweigt ja nicht, wie krass David auf Frauen abgefahren ist. So krass, dass er die wunderschöne Bathseba Ehebruch begeht. Und als ob das nicht schlimm genug wäre, schickt er auch noch den Ehemann von Bathseba, den Hethiter Uriah, in den Tod. Ein Kind entsteht aus dieser Verbindung, aber es stirbt. Dann erst kommt David zur Besinnung und kehrt um zu Gott. Er erkennt seine Sünde. Und was macht Gott? Er segnet nach diesem Bekenntnis sogar die Beziehung zu Bathsheba. Sie bekommen ein neues Kind, es ist der König Salomo. Die Gedanken Gottes bleiben also hier ein totales Geheimnis. Aber was klar ist, Gottes Liebe treibt ihn um. Er sucht uns auch auf, wenn wir ungute Wege gehen. Ja, er kann sogar uns so aus unseren Umwegen Heilswege machen. Und ich freue mich total, dass wir als Menschen aus den nichtjüdischen Völkern zu Gottes auserwähltem Volk dazugehören dürfen. Danke Gott. Das verbindet uns natürlich nochmal besonders mit Gottes ursprünglich auserwähltem Volk. Wir haben ja nur einen Heiland. Wir dürfen diese tollen Psalmen im Alten Testament lesen, weil wir aufgefropft sind an diesen tollen Segensfluss von Gott. All diese Begnadigung durch Jesus und wir dürfen zum Volk Gottes dazugehören. Und deshalb begegne ich persönlich dem jüdischen Volk mit einem gewissen Respekt. Und ich glaube, deswegen ist es auch falsch, wenn wir uns wichtiger nehmen, als wir sind, nachher noch wichtiger als die Israeliten oder sie als Ungläubige oder Gottesfeinde sehen. Weil wir wie zwei Geschwister zusammengehören. Wir haben nur einen Vater und dieser Vater hat auch nur eine Liebe in seinem Herz. Und dieses Herz gehört seinen Kindern, seinen jüdischen und seinen christlichen Kindern. Und er wünscht sich bei denen, die nichts mit ihm anfangen können, wie der liebende Papa bei dem verlorenen Sohn, haben wir ja das letzte Mal drüber geredet, nichts sehnlicher, als diese Menschen auch seine Kinder werden und in enger Beziehung zu ihm leben. Paulus wusste von der Gefahr der Überheblichkeit von uns Christen aus den nichtjüdischen Völkern. Und so versucht er, das mit einem Bild zu erklären. Das jüdische Bundesvolk wird in der Bibel oft mit dem Symbol von einem saftig grünen Ölbaum, also der bekannteste Ölbaum in Europa ist der Olivenbaum, verglichen. Zu Beginn des 11. Kapitels vergleicht er Israel deshalb wieder mit so einem edlen, veredelten Ölbaum, der auch Frucht bringen soll. Und die Heidenvölker, die nichtjüdischen Völker, vergleicht er mit einem wilden Ölbaum. Durch den Unglauben Israels wird vom edlen Ölbaum werden Zweige abgebrochen und an die Stelle werden Zweige vom wilden Ölbaum aufgefropft. Römer 11, Vers 24. Immerhin hat er euch als Zweige eines wilden Ölbaums dem edlen Ölbaum aufgefropft, was sonst niemand tun würde. Wie viel mehr wird Gott bereit sein, die Juden als die herausgebrochenen Zweige wieder auf den Ölbaum zu fropfen, auf dem sie ursprünglich gehörten? Und sind die Wurzeln eines Baumes gut, dann sind es auch die Zweige. Einige Zweige dieses Baumes sind herausgebrochen worden. An ihrer Stelle wurdet ihr als Zweige eines wilden Ölbaums aufgefropft. So lebt ihr von den Wurzeln und Säften des edlen Ölbaums. Bildet euch deshalb nicht ein, besser als die herausgebrochenen Zweige zu sein, denn nicht ihr tragt die Wurzel, sondern die Wurzel trägt euch. Freilich könnte jemand einwenden, man hat die Zweige doch herausgebrochen, damit ich dort Platz habe. Das ist richtig, sie wurden herausgebrochen, weil sie nicht glaubten. Und ihr seid an ihrer Stelle, weil ihr glaubt, seid deshalb aber nicht hochmütig, sondern passt auf, dass es euch nicht genauso ergeht. Denn Gott hat die Zweige des edlen Ölbaums nicht verschont, wird er euch erst recht nicht schonen. Wir sind also sozusagen durch eine Sonderbehandlung von Gott dazugekommen. Also sind all die Gedanken von Christen, dass Gott dem Volk der Juden gekündigt hätte und mit einem völlig neuen Baum gepflanzt hat, als Ersatzreligion nicht richtig. Und es gibt Antichristen, die sogar so weit gehen, dass sie meinen, das Volk der Juden bräuchte überhaupt keinen Heiland, weil es ja das geliebte Gottesvolk ist. Daher müsste man ihnen überhaupt nicht die gute Nachricht von Jesus bekannt machen. Paulus sagt ganz zu Beginn des Römerbriefes in Römer 1, Vers 16, das Evangelium ist eine Gotteskraft zum Heil für jeden Glaubenden, sowohl für Juden als auch für die Griechen. Also es gibt immer mehr gläubige Juden, die Jesus als ihren Messias angenommen haben. Die Christen in Israel, die sind total erstaunt, dass das durch die Decke geht in den letzten Jahren. Das ist so schön zu sehen, weil die Juden ja sonst immer nur im Wartestatus bleiben, immer noch auf den Messias warten. Also für uns wichtig, nicht wir tragen die Wurzel, sondern die Wurzel trägt uns, Römer 11, Vers 18. Und ein dritter und letzter Aspekt noch, Gott kommt zum Ziel. Natürlich kommt Gott auch zum Ziel mit seinem geliebten Volk Israel. Hören wir nochmal in den Text rein, Römer 11. Gott hat verfügt, dass ein Großteil des jüdischen Volkes sich gegen die Einladung zum Glauben verhärtet. Aber das gilt nur so lange, bis alle, die er aus den anderen Völkern erwählt hat, den Weg zum Heil gefunden haben. Wenn das geschehen ist, dann wird das ganze Volk Israel gerettet werden, wie es in den Heiligen Schriften vorhergesagt ist. Vom Zionsberg wird der Retter kommen und alle Auflehnung gegen Gott von den Nachkommen Jakobs nehmen. Dann werde ich ihnen ihre Verfehlungen vergeben, sagt Gott, und so erfüllt sich der Bund, den ich mit ihnen geschlossen habe. Diese Zwischenzeit, in der aus allen Völkern der Welt Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus kommen, wird auch ein Ende haben. Es kommt eine Zeit, da wird Gott diese Binde von den Augen des Volkes Israel wegnehmen. Dann wird das Volk Israel auch seinen Retter erkennen. Und dieser Retter wird niemand anderes sein als Jesus Christus, Gottes Sohn, der Heiland der Welt. Das Erbarmen gilt also allen Völkern, aber vor allen Dingen Gottes geliebtem Volk Israel. Wir alle leben von diesem Erbarmen. Und so soll auch Israel seinen Retter Jeschua am Ende der Zeit erkennen. Wir stehen also mit dem Volk Israel nicht nur in der Schicksalsgemeinschaft, sondern auch in der Hoffnungssolidarität. Wir als Christen warten auf den wiederkommenden Herrn Jesus Christus. Die Juden warten auf das Kommen des Messias. Wir sind also beide irgendwie Wartende. Von Martin Buber, dem jüdischen Religionsphilosophen, wird eine schöne Anekdote erzählt. Buber war ständig mit christlichen Theologen im Gespräch, bis die Nazis dann die Lehrhausgespräche in Stuttgart und Frankfurt 1933 verboten haben. Aber einmal ist er gefragt worden, warum Juden nicht an Jesus Christus als ihren Messias glauben. Und er antwortet: Lassen Sie uns doch gemeinsam, Juden und Christen, auf die Ankunft des Messias am Ende der Tage warten. Und dann können wir ihn ja fragen, ob er schon einmal da war. Und, so fügte Buber hinzu, ich werde ihn dann zur Seite nehmen und ihm ins Ohr flüstern, sag jetzt bitte nichts. Was hier von Buber erzählt wird, sagt mit anderen Worten, was Paulus als Ergebnis, als Resümee seiner Überlegungen über das Verhältnis von Kirche und Israel im Römerbrief erklärt. Die Wege, die Gott Juden und Christen führt, bleiben letztendlich ein Geheimnis Gottes, denn Gottes Wege sind unerforschlich. Und so verstehe ich dann auch, dass Paulus am Ende seiner Ausführung nicht weiter herumforscht, nicht weiter herumfragt, sondern in eine großartige Doxologie, Anbetung übergeht. Er sagt, wie unergründlich tief ist Gottes Reichtum, wie tief seine Weisheit und seine Voraussicht, wie unerforschlich sind seine Gerichtsurteile, wie unbegreiflich seine Führung, denn wer hat die Gedanken des Herrn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Wer hat ihm je ein Geschenk gemacht, so dass er dafür etwas fordern könnte? Von Gott kommt alles, durch Gott lebt alles, zu Gott geht alles, ihm gehört die Herrlichkeit für immer und ewig. Amen. So wie Gott mit diesem Volk Israel ans Ziel kommt, so kommt er auch mit jedem Menschen ans Ziel, der sich für Gott öffnet. Und deshalb lasst uns bitte bei allen Schwierigkeiten und bei allem Durcheinander unseres Lebens wirklich diese Hoffnung nicht verlieren und lasst uns nicht aufhören, gemeinsam mit Paulus die Größe und die Treue von Gott anzubeten. Und zu unserem konkreten Verhältnis zum Volk Israel vielleicht nochmal: Ich glaube, eine christliche Gemeinde kann sich auf Dauer nur dann gesund und gut entwickeln, wenn sie auf einem guten Fundament steht. Und für mich bedeutet das, wir stehen einzig und allein auf dem Fundament der Offenbarung der Bibel. Wir öffnen uns für alle Wirkungen vom Heiligen Geist und wir zeigen unsere Verbundenheit mit unseren Wurzeln. Und wir lieben dieses Volk Israel, weil diese Menschen die Geliebten Gottes sind. Und natürlich will ich auch jedem Juden mit Liebe und Respekt auf den Sohn Gottes hinweisen. Aber wisst ihr, im himmlischen Jerusalem wird es ja weder einen jüdischen Tempel geben, noch eine christliche Kirche sein. Wir werden eins sein. Du fragst mich, wie das möglich ist. Es ist und bleibt ein Geheimnis Gottes. Aber ein Geheimnis, was mir nochmal die Treue und die Barmherzigkeit von unserem Gott deutlich macht. Amen.